Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mein Name ist May und ich oute mich. In Sachen Finanzen habe ich viele Wissenslücken. Ich wüsste nicht, wie ich jetzt mein Erspartes dazu bringen könnte, sich möglichst schnell zu vermehren. Ihr? Und ich könnte auch nicht den Unterschied zwischen einem ETF und einem Fonds erklären. No clue. Wie sieht's mit euch aus? Kennt ihr euch aus? In dieser Folge des Podcasts über Geld spricht man nicht, gehe ich gemeinsam mit Alexander Hengst meine großen Fragezeichen in Sachen Geld an. Der kann sich nämlich Titel wie Senior Financial Consultant, Certified Financial Planner und Leiter des MLP Hochschulteams Leipzig auf seine Visitenkarte schreiben. Ich glaube, bei dem bin ich richtig. Der soll jetzt mal meine Fragen beantworten. Hallo Herr Hengst, schön, dass Sie da sind.
Hallo Frau Becker, ich freue mich dabei zu sein. Hallo.
Heute soll es ja ums Geld sparen und ums Anlegen gehen. In den vergangenen Folgen des Podcasts über Geld spricht man nicht, haben wir ja schon gehört, dass unsere Bereitschaft mit diesen Themen, die weit in der Zukunft liegen, uns zu beschäftigen, nicht ganz so hoch ist. Da setzt ja sehr schnell der innere Schweinehund ein. Haben Sie auch den Eindruck?
Ja, sicherlich gibt es bei dem einen oder anderen die Tendenz, solche Dinge in die Zukunft zu verschieben. Häufig höre ich dann auch von Studierenden, dass sie sagen, darum kümmere ich mich später und da habe ich noch genügend Zeit. Gleichzeitig nehme ich aber auch wahr, dass der ein oder andere schon das Bewusstsein entwickelt und sagt, ich muss jetzt schon an später denken und ich muss irgendwann damit beginnen und dann wird es auch gemacht. Man liest es ja häufig in den Medien oder hört es auch, dass beispielsweise die Rente irgendwann nicht mehr reichen wird und das zum Teil schon heute nicht mehr reicht oder dass es keine Zinsen mehr gibt und das führt dazu, dass doch der ein oder andere schon sagt, na, es ist sinnvoll, sich frühzeitig mit dem Thema zu beschäftigen. Was ich dazu sagen kann, man sollte auf keinen Fall vor dieser Aufgabe resignieren und auf die lange Bank schieben, sondern damit beginnen, wenn man sich dabei bereit fühlt. Insgesamt wichtig, das ganze Thema entspannt anzugehen und am besten in kleinen Schritten anfangen und sich langsam herantasten.
In der letzten Folge hat Herr Professor Russ ja dafür den Begriff der Gegenwartspräferenz geprägt, also das Bestreben, sich lieber mit Sachen zu beschäftigen, die einem jetzt schnell und kurzfristig ein gutes Gefühl geben. Und da gehören Sachen wie Altersvorsorge und Rente eben nicht dazu. Halten Sie das auch für den Grund, dass junge Leute sich eher nicht mit dem Thema beschäftigen wollen?
Ja, teilweise ja. Also zum Teil ist es natürlich absolut nachvollziehbar, dass man im ersten Schritt erstmal sich um sein heutiges Leben kümmern will, dass man das auch genießen will, soweit es in der heutigen Zeit geht und dass man erstmal schauen muss, dass jeder mit seinen Finanzen klarkommt. Dennoch merke ich schon bei vielen Studierenden, dass sie sich auch hierüber im Klaren sein müssen, dass sie sich über die Zukunft Gedanken machen müssen. Häufig kommt eine gewisse Unsicherheit auf, weil beispielsweise Wissen zu Finanzmärkten fehlt oder der ein oder andere auch vielleicht nicht die Lust oder die Zeit hat, sich mit diesen Finanzthemen in Gänze zu beschäftigen. Dazu kommt, dass einige Studierende, aber auch Berufstätige stark darauf achten, möglichst keine Fehler zu machen in der Geldanlage, um wenig Geld zu verlieren. Vielleicht fehlt an der Stelle auch manchmal etwas der Mut, Fragen zu stellen, zu einem Profi, zu einem Experten zu gehen und sich da an der richtigen Stelle beraten zu lassen. Das kommt auch manchmal vor. Viele Studierende wissen auch häufig nicht, dass sie schon mit wenig Geld einiges trotzdem erreichen können und gerade den Zinseszinseffekt nutzen könnten. Und dieser rentiert sich ja schon bei kleineren Beträgen, die der Studierende investieren kann. Und das Schöne ist, wenn man mit kleinen Beiträgen anfängt, dann sammelt man natürlich sehr, sehr wertvolle Erfahrungen, die der oder diejenige dann im Berufsleben, wenn man über größere Summen verfügen kann, natürlich auf diese Erfahrung kann man wunderbar aufbauen und kann dann entsprechend Anlageentscheidungen deutlich leichter auch treffen.
Sie hatten jetzt gerade auch das mangelnde Vorwissen angesprochen, das ja auch sicher eine wichtige Rolle spielt. Ab einem bestimmten Alter oder ab einem bestimmten Bildungsgrad, da ist uns das Nachfragen ja auch irgendwie dann auf einmal peinlich, ne? Wir sind ja schließlich alle erwachsen und wir sollten uns eigentlich auskennen, aber wir tun es doch nicht so richtig und ich glaube, da kommen auch große Hemmungen her. Wir haben uns einmal in der Z-Community umgehört und wollten wissen, welche Fragen unsere Leser und Leserinnen haben, die sie sich aber nicht zu stellen trauen. Hören wir mal rein.
Ihr fragt, welche Fragen in Sachen Finanzen ich mich nicht zu stellen traue. Die Antwort ist, alle. Ich lebe so in den Tag hinein und freue mich, wenn am Ende des Monats noch ein bisschen Geld auf dem Konto ist. Ich habe keine Haushaltspläne oder Langzeitsparpläne und ich kenne mich auch mit den Begrifflichkeiten überhaupt nicht aus. Was ist zum Beispiel ein Fonds? Ich weiß es nicht. Frisst die Inflation das Geld auf meinem Sparbuch? Auch keine Ahnung. Gerne wüsste ich erstmal die Basics.
Herr Hengst, was sagen Sie dazu?
Das ökonomische Grundwissen ist wirklich, wirklich wichtig. Und idealerweise würden diese Basics wie, was ist die Inflation und wann ist ein Sparbuch sinnvoll und das, was die Interessentin hier gerade angesprochen hat, das wäre sinnvoll, wenn das beispielsweise in der Schule schon behandelt werden würde. Ja, häufig wird ja auch die Frage gestellt, wie wird eine Steuererklärung gemacht? Warum muss ich das überhaupt tun? Ja, das wäre super, wenn das in der Schule schon vermittelt werden würde, diese Grundbasics. Leider passiert das nicht. Ja, diese wirtschaftlichen Hintergrund, der hier benötigt wird, den könnten Lehrer sich ja beispielsweise über verschiedene Verbände oder Verbraucherzentralen holen. Also es gibt ja hier die Möglichkeiten und die Angebote. Wir als Unternehmen, wir bieten diese Themen beispielsweise an der Hochschule an, weil wir auch da merken, dass diese Themen unterrepräsentiert sind, wie beispielsweise Financial Education. Was bedeutet das überhaupt, sich mit Finanzen auseinanderzusetzen? Und dazu bieten wir beispielsweise kostenfreie Kurse an. Prinzipiell müssen sich die Studierenden, wenn sie sich um die Basics kümmern wollen, erstmal grundsätzlich um drei Sachen kümmern. Das erste ist, Sie müssen schauen, welche Einnahmequellen haben Sie. Die müssen ausreichen, um die Ausgaben zu decken. Das wäre dann der zweite Punkt. Sie müssen sich über Ausgaben Gedanken machen. Idealerweise wissen Sie, welche festen und fixen Ausgaben wie Miete und so weiter fallen an, aber haben auch einen guten Überblick über die variablen Ausgaben, wie ins Einkaufen gehen oder mal ein Zugticket buchen oder vielleicht auch mal den Semesterbeitrag zu bezahlen, also die Kosten, die unregelmäßig kommen. Da gehören natürlich auch Versicherungen dazu. Auch darüber muss man sich Gedanken machen. Also welche Ausgaben bringt jeder Einzelne mit? Und das Dritte, worüber man sich Gedanken machen sollte, welche Ziele und Wünsche hat der Einzelne oder die Einzelne? Und da geht es natürlich darum, wie erreicht man die idealerweise, indem man kurz-, mittel- und langfristig spart. Diese drei Punkte sollte sich jeder Student erstmal grundsätzlich überlegen. Ja. Idealerweise erstellt sich jeder einen Finanzplan, indem er seine Ausgaben genau im Blick hat, indem er auch seine Ziele genau im Blick hat und Lösungen hat, mit denen er diese Ziele dann entsprechend erreichen kann. Ja, ein einfacher Weg, der sehr gern genutzt wird, könnte natürlich das Dreikontenmodell sein, inklusive des Überschusssparens.
Wie funktioniert das ganz genau? Können Sie das Drei-Konten-Modell mal erklären?
Wie der Name schon sagt, gibt es drei Konten. Das erste ist ein Girokonto. Auf dem Girokonto, das ist das Hauptkonto, sozusagen der Dreh- und Angelpunkt. Dort gehen die ganzen Einnahmen des Studierenden oder der Studierenden ein. Von diesem Hauptkonto werden die ganzen fixen Ausgaben, wie Miete und die festen Ausgaben, die man jeden Monat hat, automatisch abgebucht. Und man hat ein zweites Girokonto und auf dieses zweite Girokonto, das sogenannte Konsumkonto, da überweist man sich monatlich selbstständig einen Betrag X, der dann für diese variablen Ausgaben, Spaß, Ausgehen, Freizeit, Kleidung kaufen und so weiter zur Verfügung steht. Und am Ende des Monats prüfen sich beide Konten, welches Niveau sie erreicht haben. Und wenn auf diesen Konten noch Überschüsse da sind, werden sie automatisch abgeschöpft in einen dritten Topf. Das ist dann das Tagesgeldkonto. Ein sogenanntes Rücklagenkonto, ein Pufferkonto, wo solche Dinge wie unvorhergesehene Schäden, die in der Wohnung passieren oder der Kühlschrank geht kaputt oder, könnte dann über diesen automatischen Puffer sozusagen abgefedert werden. Ja? Das heißt also, man hat das Hauptkonto, wo die alle Einnahmen reingehen, man hat ein Konsumkonto, wo die ganzen variablen Ausgaben abgehen und man hat ein Tagesgeldkonto, wo man seine Notgroschen und seinen Puffer aufbaut. Wenn dann der Puffer ausreichend gefüllt ist, dann kann man den nächsten Überlauf einrichten und sagen, okay, wenn an dem Stichtag, beispielsweise der 15. des Monats, wenn da ein bestimmter Betrag von 1.000 Euro überschritten ist als Beispiel, dann schöpft sich automatisch das Geld ab und läuft dann in einen weiteren Topf. Das ist dann der Topf, wo es dann für die echten Wünsche und Ziele geht, die dann für die Zukunft anstehen. Also zum Beispiel eine Studentin möchte sich irgendwann ein Motorrad kaufen oder ein Student möchte gern in den Urlaub reisen. Ja, das wären die Möglichkeiten, die man dann in dem Zieletopf hat.
Also ich muss mir das jetzt also wirklich so vorstellen wie so überlaufende Töpfe und immer wenn der Topf bis zum Rand gefüllt ist, dann läuft es automatisch in das nächste Konto rein.
Genau.
Würden Sie denn jedem Studierenden so ein Überlaufmodell empfehlen?
Für viele Studierende schafft so eine gewisse Struktur eine hohe Sicherheit. Wer ein hohes Sicherheitsempfinden hat, für den ist es absolut empfehlenswert. Es ist natürlich nicht geeignet für diejenigen, die sagen, ich kämpfe sowieso jeden Monat um jeden Euro und komme mit meinen Finanzen relativ schlecht klar und ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob ich meinen Monat überhaupt überstehe. Dann müsste man eigentlich etwas eher ansetzen und müsste sich nochmal genau die Einnahmen und die Ausgaben anschauen und prüfen, ob man die Einnahmen so weit steigern könnte, dass entsprechend dann auch wirklich was übrig bleibt. Na? Also wer gerne eine klare Transparenz in seinen Finanzen hat, wer auch sagt, ich muss vielleicht auch auf jeden Euro achten, ich brauche da eine gute Struktur. Oder wer sagt, ich möchte gerne finanzielle Ziele und Wünsche erreichen, für den ist es natürlich absolut empfehlenswert.
Würden Sie denn prinzipiell empfehlen, immer so einen Finanzplan zu erstellen mit Einnahmen und Ausgaben oder ist das ein bisschen übertrieben?
Ich finde es sehr, sehr wichtig, immer so einen Finanzplan zu erstellen. Im jungen Leben ist es sicherlich vielleicht etwas über das Ziel hinausgeschossen, aber wer sich einmal an diese Struktur gewöhnt hat, der wird später, wenn es um größere Ausgaben geht und größere Einnahmen geht, wenn man irgendwann eine Immobilie finanzieren will in vielen Jahren, wer sich daran gewöhnt hat, der wird sehr, sehr große Vorteile haben. Und auch die Banken beispielsweise, die Kredite vergeben, sind sehr, sehr interessiert und sehr, sehr begeistert, wenn jemand eine sehr, sehr klare Struktur und sehr, sehr genauen Überblick über seine Finanzen hat. Also es kann sehr, sehr sinnvoll sein, ja.
Jetzt hatten Sie ja eben diesen Topf für Ziele und Wünsche angesprochen, ne? Wenn da jetzt genug Geld drin gelandet ist, also wenn ich da jetzt schon eine ordentliche Summe angespart habe, was sollte ich denn dann am besten damit machen? Also Hashtag Anlagemöglichkeiten.
Hier gibt es natürlich also wirklich unzählige Möglichkeiten, wie man das Geld anlegen kann. Bevor man diese Entscheidung trifft, sollte man drei Dinge berücksichtigen. Das erste, was man auf jeden Fall betrachten muss, ist, wie viel Zeit habe ich, um das Geld arbeiten zu lassen? Zweite Frage ist, welches Sicherheitsbedürfnis bringt der oder die Einzelne mit? Darf das Geld also Schwankungen unterliegen? Darf es mal ein bisschen mehr wert sein, ein bisschen weniger wert sein? Und das dritte ist natürlich, welche Rendite ist derjenige, der das Geld anlegt, möchte er gern haben? Also die Rendite und die Sicherheit und die Zeit, die arbeiten gegeneinander. Es gibt leider keine Anlagemöglichkeit, die jederzeit verfügbar ist, wo man hohe Sicherheit hat und gleichzeitig noch eine wunderbare hohe Rendite bekommt. Das gibt's leider nicht. Das heißt, jeder Investor und jede Investorin muss sich sozusagen selber überlegen, worauf er oder sie den Fokus legen will. Bin ich also bereit, zum Beispiel mein Geld langfristig anzulegen und kann auch trotzdem ruhig schlafen, wenn das Geld schwankt, dann könnten beispielsweise Aktien oder Fonds eine gute Möglichkeit sein. Wer sagt, ich brauche das Geld sehr, sehr kurzfristig und kann so mit Schwankungen überhaupt nicht leben, muss am besten immer konstant sein, sollte man eher sicherheitsorientierte Anlageformen wählen. Ne? Auch wenn man da jetzt keine Zinsen mehr bekommt, zum Beispiel ein Sparbuch, ein Tagesgeld, vielleicht auch ein Bausparvertrag. Also das gibt verschiedenste Möglichkeiten. Es ist wirklich sehr individuell. Jeder Einzelne muss genau prüfen, welche Ziele er hat und dann kann man die richtigen Produkte entsprechend auswählen.
Eben haben wir ja gehört im Beitrag von der Leserin, dass sie sich mit diesen Begriffen schwer tut. Damit ist sie sicher nicht die Einzige. Können Sie denn noch mal kurz erklären, was der Unterschied ist, beispielsweise zwischen Aktien, Fonds und ETF?
Ja, sehr gern. Da muss ich etwas ausholen. Also eine Aktie ist im Grunde genommen ganz einfach ausgedrückt eine Beteiligung an einem Unternehmen. Ja, also es gibt weltweit verschiedene Unternehmen, die als Aktiengesellschaft geführt werden und diese Aktiengesellschaft gibt Kapital aus, also Anteil ihres Unternehmens und verkauft die sozusagen über die Börse an Anleger. Ja, diese Anleger sind dann sozusagen beteiligt an diesem Unternehmen und haben die Möglichkeit, dann an diesem Unternehmenserfolg mit zu partizipieren. Das bedeutet, habe ich mir also so eine Aktie gekauft und das Unternehmen wirtschaftet sehr gut, erwirtschaftet große Gewinne und so weiter und das allgemeine Marktumfeld ist sehr, sehr günstig, dann werde ich von dem Unternehmen an diesen Gewinnen beteiligt. Das bedeutet, ich gebe da Geld hin und ich bekomme sozusagen jährlich einen Zins. Das nennt man Dividende. Ja, die kriegt man dann jährlich ausgezahlt. Habe ich also jetzt ein sehr erfolgreiches Unternehmen, was sehr, sehr hohe Überschüsse ausschüttet, dann wird das Unternehmen natürlich für viele Anleger sehr attraktiv und viele versuchen dann diese Aktien zu kaufen. Und wie es halt Angebot und Nachfrage ist hier das entscheidende Stichwort. Habe ich also eine hohe Nachfrage nach diesen Aktien, dann steigen diese Aktien und auch der Wert des Unternehmens. Umgekehrt, wenn gerade das Unternehmen nicht so gut läuft, wir haben eine Pandemie und ich bin gerade in der Reisebranche unterwegs, dann habe ich es einfach schwer, dann funktionieren die Überschüsse einfach nicht so stark und die Gewinne sprudeln nicht so, wie sie sollten, dann wird natürlich der Wert des Unternehmens sinken und damit auch meine Aktie. Ja. Und das ist die große Herausforderung an der Börse. Ich muss halt im Grunde genommen die Aktien herausfinden, die gerade sehr, sehr gut laufen und möglichst mich von denen fernhalten, die gerade größere Probleme haben. Da kann man sehr viel Zeit und damit verwenden, dann selber sich Analysen zu erstellen und kann versuchen, dann die entsprechend passenden Aktien zu finden. Ja. Jetzt hatten Sie gefragt, was ein Fonds ist. Dazu muss ich noch kurz zusammenfassen. Wenn man also eine Aktie hat, schauen wir uns zum Beispiel in Deutschland an. Wir haben hier den deutschen Aktienindex. Das ist der DAX. Der DAX, der hat die 30 größten Aktien in Deutschland, also die 30 größten Unternehmen in Deutschland in sich vereint. Das ist von A wie Adidas über die Deutsche Telekom bis hin zu VW. Ja, also alle großen deutschen Unternehmen sind in diesem DAX zusammengefasst. Und dieser Index bildet sozusagen den Markt ab. Und wenn der Index steigt, dann geht es also der deutschen Wirtschaft gut. Und wenn der Index fällt, dann geht es der deutschen Wirtschaft eher nicht so gut. Ja. Und jetzt kommt die Frage zu den Fonds. Jetzt kann ich das, wie gesagt, selber managen, Aktien kaufen und verkaufen, oder ich übergebe diese Aufgabe an einen Fondsmanager. Und dieser Fondsmanager macht nichts anderes, als er sucht am Markt aus seiner Sicht die besten Aktien heraus, nachdem er viele Analysen gemacht hat, sich mit den Unternehmenslenkern unterhalten hat und so weiter, versucht er, die Unternehmen rauszufinden, die Aktien zu finden, die möglichst besser laufen, und hält sich, wie gesagt, von denen fern, die nicht so gut laufen. Und dieser Fondsmanager ist den ganzen Tag also damit beschäftigt, zu analysieren und zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es hier. Sein Erfolg wird immer gemessen an dem Index. Wenn der Fondsmanager sozusagen seine Rendite erwirtschaftet, wird das immer verglichen mit dem Index. Macht also der Index beispielsweise ein Plus von 5% im Jahr und der Fondsmanager schafft es, 10% zu erwirtschaften, dann hat er einen sehr, sehr guten Job gemacht. Umgekehrt, wenn der Index um 10% fällt, der Fondsmanager aber nur um 3% fällt, hat er auch einen guten Job gemacht. Das klingt komisch, aber er hat trotz des fallenden Kurses einen guten Job gemacht. Und dieser aktive Fondsmanager, das ist der Nachteil, der kostet natürlich Geld. Also wenn ich in so einem Fonds investieren will, muss ich bereit sein, ein gewisses Geld zu investieren, um diesen Fondsmanager zu bezahlen. Ja? Ein ETF in dem Sinne ist auch ein Fonds, ja, und der orientiert sich auch an dem Index, an dem DAX beispielsweise. Und die Aufgabe, die der hat, ist nur, diesen Index abzubilden. Da gibt es also niemanden, der da irgendwie managen muss oder irgendwelche Aktien kauft und verkauft, sondern er bildet nur 1:1 diesen Index ab. Der große Vorteil dieses ETFs ist, er ist sehr, sehr kostengünstig, weil da braucht niemand eine Managementleistung erbringen, sondern er kann einfach 1:1 diesen Index abbilden und hat eine gute Performance, wenn der DAX gut läuft, und eine schlechte Performance, wenn der DAX nicht so gut läuft. Ja, so, und das ist der Unterschied zwischen Aktie, das ist eine einzelne Beteiligung am Unternehmen. Ein Fonds ist sozusagen ein aktives Management, versucht den Index zu schlagen, und der ETF, der ist passiv gemanagt, da gibt es kein Fondsmanagement, sondern die versuchen einfach nur, den Index abzubilden. Die Herausforderung ist, dass die meisten Fonds, die so aktiv gemanagt werden, sich echt schwer tun, den Index zu schlagen. Ja, weil sie versuchen, Absicherungen einzubauen, wenn es mal runtergeht, dass sie halt nicht so stark fallen und so weiter. Also die versuchen das, aber sie schaffen es nicht so häufig. Das ist auch der Grund, warum ETFs sehr, 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 sehr attraktiv sind, weil sie kostengünstig sind und man weiß, man ist genau am Index beteiligt. Die zweite Herausforderung ist, man muss am besten die Aktienfonds herausfinden, die sich natürlich besser entwickeln. Und die zu finden, ist natürlich eine etwas herausfordernde Aufgabe. Und ja, dazu kann ich nur raten, sich mit einem Berater zusammenzusetzen, der da hilft.
Vielen Dank für diese sehr, sehr schöne Erklärung. Also ich habe wirklich einiges gerade gelernt. Mir war das selber auch alles gar nicht so klar. Also vielen Dank. Und können Sie denn jetzt schon eine ganz konkrete Empfehlung auch aussprechen, was von diesen Sachen jetzt am günstigsten wäre? Dieser Leser hier hat zum Beispiel eine sehr konkrete Frage.
Wie kann ich Geld sparen bzw. zurücklegen, so dass es für mich arbeitet, also sich vermehrt? Geht das auch bei geringen Summen?
Auch hier ist es wieder nicht ganz so einfach zu beantworten. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, also sehr, sehr wichtig ist, dass jeder sein eigenes Risikoempfinden, seine Renditeerwartungen und so weiter berücksichtigt. Auf jeden Fall geht es schon mit kleinen Beträgen. Der Zinseszinseffekt, den man erzielen kann, wenn man auch schon kleinere Beträge monatlich investiert, ist nicht zu unterschätzen, also sehr, sehr hilfreich. Meine Empfehlung an den Leser ist hier, sich genau zu überlegen, will man eher spekulieren oder will man lieber langfristig investieren? Ja, eine Spekulation bedeutet für mich eher ein kurzfristiges taktisches Handeln, also schnelles Kaufen und schnelles wieder Verkaufen und versuchen dann Gewinne zu erwirtschaften. Langfristiges Investieren ist eher so ein strategischer Kapitalaufbau. Ja, also ich nehme mir Zeit, investiere und lasse das Ganze auch wirklich wirken und arbeiten. Ja, wenn wir also von jemandem ausgehen, der gerne investieren möchte, dann sollte er sich die Faktoren, die ich erwähnt habe, nochmal genau zu Gemüte führen, sollte sich genau überlegen, welchen Verlust darf mein Vermögen auch zwischenzeitlich mal haben. Wenn ich da bereit bin, gewisse Verluste einzugehen, dann könnte man beispielsweise hier mit Aktienfonds arbeiten. Es gibt noch Mischfonds, die auch verschiedene andere Kriterien mit berücksichtigen, wie zum Beispiel Immobilien oder Rohstoffe. Man kann auf Nachhaltigkeit setzen. Also es gibt extrem viele Möglichkeiten und idealerweise bespricht man das, welche Anforderungen der Einzelne oder die Einzelne an eine Anlageform hat, und dann wählt man die besten Sachen aus. Meine Empfehlung ist aber erst dann, in risikoreiche Investments zu investieren, wenn man wirklich sicher ist, dass der kurzfristige Liquiditätsreserve, dieser Puffer, von dem wir vor uns gesprochen haben, dass der vorhanden ist. Der muss da sein und darf nicht meine Existenz riskieren, bevor ich Geld am Kapitalmarkt hochrisikoreich anlege.
Bei unserer Rückfrage in der Z-Community haben wir gemerkt, dass einige Studierende wirklich Lust haben, so risikofreudig ihr Geld anzulegen. Aber sie kennen sich doch ein bisschen zu wenig am Aktienmarkt aus und sind auch von den Möglichkeiten verwirrt, wie diese Leserin.
Ich habe gehört, dass die Kurse an den Stockmarkets seit Jahren nur noch nach oben gehen. Und das bringt echt viele meiner Freunde dazu, sich jetzt über ETFs und Aktien und so zu informieren. Aber ich bin mir echt total unsicher, wieso gehen denn diese Kurse stetig nach oben? Und muss denn nicht irgendwann mal ein großer Crash kommen? Und steuern wir mit Corona nicht gerade in eine totale Wirtschaftskrise rein? Ich weiß nicht, ich bin mir echt unsicher, ob ich, wie meine Freunde, auch ins Anlagenbusiness einsteigen soll.
Wie schätzen Sie denn als Experte diese Lage ein?
Also das ist wirklich gerade das Spannendste an der Börse, ja. Ich habe die steigenden Märkte, ich habe fallende Märkte und das Interessante ist, man weiß nie, was passiert. Also die Leserin hat vollkommen recht. Wir haben einen sehr, sehr langen Aufwärtstrend und es könnte der Eindruck entstehen, dass es immer nur in eine Richtung geht. Dass natürlich aber nach so einer langen Phase des Aufstiegs auch mal mit einem Rückgang zu rechnen ist, das ist ganz normal, ja. Die echten Crashs, wie wir sie beispielsweise im März 2020 erlebt haben, als die Pandemie offensichtlich wurde, die Crashs kommen eigentlich dann, wenn unvorhergesehene Dinge passieren. Wenn man jetzt schon weiß, dass wir zum Beispiel wirtschaftlich jetzt gerade eine schwierige Phase durchlaufen und das offensichtlich ist, dann versuchen natürlich alle Institutionen am Markt, dem entgegenzuwirken. Beispielsweise die Europäische Zentralbank, die Banken mit Geld versorgt, oder die Regierungen, die amerikanische Zentralbank und so weiter. Es gibt Hilfspakete. Also es wird alles versucht, um diese Wirtschaft im Grunde genommen im sicheren Fahrwasser durch diese Krise zu steuern. Trotzdem kann es natürlich sein, dass es hier und da mal zu massiven Verwerfungen kommen kann. Insgesamt empfehle ich niemanden, ich sage jetzt mal blindlings, auf die Investitionsentscheidungen der anderen zu vertrauen. Ja? Gegebenenfalls haben andere Studierende anderen Background, finanzielle Voraussetzungen, vielleicht schon höhere Puffer aufgebaut. Also hier würde ich immer die individuelle Situation betrachten wollen. Und wichtig ist, dass die Studentin sich immer vorher genau überlegt, was sind meine Anforderungen, was sind meine Wünsche, die ich für die Zukunft habe, und dann nach diesen eigenen Abwägungen eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen.
Das war doch ein tolles Schlusswort. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke auch.
Okay, in dieser Folge habe ich einiges gelernt. Ihr auch? Es ist gut, dass wir mal wieder übers Geld gesprochen haben. Auch wenn man übers Geld ja eigentlich nicht spricht, nicht wahr? In der nächsten Folge werden wir uns dann mal über das Thema Studienfinanzierung unterhalten. Denn auch da sind die weißen Flecken bei euch und mir sicher sehr, sehr groß. Wenn euch diese Folge des Podcasts gefallen hat und ihr keine weitere Folge verpassen wollt, dann abonniert Über Geld spricht man nicht doch einfach auf iTunes oder auf Spotify. Ihr findet den Podcast auch in euren Podcast-Apps. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn eine neue Folge herauskommt. Das ist doch nicht schlecht. Wir hören uns. Bis bald.